Corso. Kunst und Pop.
Der Podcast heute mit Mike Herbstreut
und Kolja Unger und einem Stück bemalter Berliner Mauer. Diese Woche feiern wir 30 Jahre Einheit. Immer wieder kommen die Fragen auf, was verbindet, was trennt. Und Mike, du hast dich ja auch in unserem Corso-Spezial, das am Wochenende läuft, mit der Frage in Bezug auf die Musik beschäftigt.
Ja, wir haben uns gefragt, also wenn man oft so von der experimentellen, avantgardistischen, spannenden Musik in den 80ern spricht, gerade so Neue Deutsche Welle und sowas, von diesen Bands, von einstürzenden Neubauten, Darf, Fehlfarben, Trio etc., das sind halt immer Bands aus Wuppertal, aus Hamburg, aus West-Berlin. Es ist halt sehr, sehr selten die Rede im gesamtdeutschen Kontext von Bands aus der DDR. Und natürlich war damals die Situation in der DDR sehr schwierig für Punk, für New Wave, für Indie-Bands. Aber trotzdem sind dort unter diesen schwierigen Bedingungen auch sehr spannende Songs entstanden.
Und so Pudis fallen mir jetzt ein, oder?
Nee, da gab es tatsächlich einige extrem interessante Bands. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der AG Geige was sagt oder Expander des Fortschritts, Sando kennt man vielleicht. Das sind alles Bands, die von der Kunstfertigkeit her, vom Sound her locker mit denen in Westdeutschland haben mithalten können, die aber leider eben nicht so bekannt sind und genau, auf die wollen wir uns so ein bisschen fokussieren dann am Samstag.
Ja, leider sagen sie mir nichts, das heißt, die Mauer ist vielleicht tatsächlich nicht mehr so im Kopf, aber dann unsichtbar vielleicht doch noch und ich stehe auf der Westside. Leider, ich bin in Hamburg aufgewachsen.
Genau, so als Westdeutscher sagen dir diese Bands vielleicht nichts, wenn du in Ostdeutschland aufgewachsen wärst, dann kann sehr gut sein, weil zum Beispiel so eine Band wie Sando existiert immer noch und spielt da Konzerte und ist nach wie vor sehr beliebt.
Ja, und es gibt tatsächlich noch ein kleines bisschen reale Mauer, damit man sich vielleicht auch noch daran erinnert, an die unsichtbaren Mauern, die man so im Kopf hat und vor allen Dingen auch an die Geschichte, die dahinter steckt. Ich habe mal in Kreuzberg gewohnt, das ist ein Bezirk in Berlin, der zusammengewachsen ist mit Friedrichshain und genau zwischen diesen beiden Bezirken liegt nicht nur die Spree, sondern auch noch ein altes Stück Berliner Mauer. Die ist von der einen Seite bemalt, da haben schon vor dem Mauerfall Künstler Graffitis dran gemalt und die gilt seit jetzt 30 Jahren als Eastside Gallery. Auf der anderen Seite war es weiß, war der Todesstreifen. Und diese Eastside Gallery, die jetzt eine 30-jährige Geschichte hat, diese Geschichte wollten wir nochmal hinterfragen mit Anna von Arnim Rosenthal. Die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung Berliner Mauer. Die kümmern sich ja so um die Geschichte der Berliner Mauer und die Fluchtbewegung der DDR, dokumentieren das unter anderem halt auch mit der Eastside Gallery. Und unser Kollege Ulrich Biermann hat sie gefragt, inwiefern die Kunst an der Mauer tatsächlich auch mit dazu geführt hat, dass wir jetzt da so ein Museum haben, die Eastside Gallery.
Ja, die Mauer ist durch die Kunst erhalten geblieben, denn sie ist tatsächlich ja auch aufgebracht worden, immerhin mit offizieller Genehmigung des Ministeriums für nationale Verteidigung. Also eine offizielle Genehmigung, die Mauer an diesem Ort zu einem internationalen Kunstobjekt zu machen, zu diesem Zeitpunkt, wo überall sonst in der Stadt die Mauer ja abgetragen worden ist, ist sie hier durch die Kunstwerke erhalten geblieben und sie sagten es im November 91, also ja auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, dann unter Denkmalschutz gestellt worden.
Über 100 Gemälde hat es gegeben, 104 glaube ich. Nicht alle sind mehr erhalten. Teile dieses Mauersegments sind umgezogen worden. Wir sind 30 Jahre später. Erzählt uns das eigentlich noch was?
Die Eastside Gallery erzählt ganz viele Geschichten. In den Bildern stecken auch Geschichten und Biografien, die verbunden sind mit Antisemitismus, mit Rassismus, mit Homophobie. Und sie alle sind, denke ich, Mahnungen, nicht müde zu werden, für die Demokratie einzustehen und sich um die Menschenrechte und um die Freiheitsrechte zu kümmern.
Sie haben die Verantwortung für die Mauer, ja, sag ich mal, relativ kurz erst. Was heißt das eigentlich? Erhalt, Restaurierung, worum müssen Sie sich kümmern?
Ja, die Stiftung hat die Eastside Gallery seit November 2018 und wir haben wie an unseren anderen Standorten in der Stadt den Auftrag, die historischen Spuren zu bewahren und sie auch zu erklären. Und an der Eastside Gallery bedeutet das konkret, dass wir zum Beispiel die Kunstwerke vor Graffitis schützen und wir wollen vor allen Dingen Informationsangebote zur Verfügung stellen, denn der Ort erklärt sich überhaupt nicht von sich alleine und es kommen immerhin im Jahr 2019 mehr als 4 Millionen Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt. die Fragen mitbringen. Auf diese Fragen möchten wir antworten und arbeiten derzeit an einer dauerhaften Open-Air-Ausstellung, die im September 22 dann eröffnen wird.
Direkt am Anfang 1990, da haben sich die Kunstschaffenden gegen Sponsoren gewehrt. Sie wollten Freiheit, sie wollten keine Kapitalisierung. Heute haben wir in der Eastside Gallery Ramscharkäufer, die DDR-Devotionalien verkaufen. Wie geht das zusammen?
Ja, die Ramschverkäufer, die muss man nicht gut finden. Die gibt es allerdings tatsächlich ja an den meisten großen Sehenswürdigkeiten in Berlin. Für uns wichtig ist, dass wir den Ort in seiner Vielfalt wahrnehmen und dass wir uns auch übereinkommen mit den verschiedenen Nutzern und Nachbarn dort vor Ort. Also zum Beispiel die Investoren, die dort Baugrundstück gekauft haben, auch die Mauersegmente, die darauf stehen, mit erworben haben. Mauersegmente, die sich also in Privatbesitz befinden. Und wir haben ein sehr großes Interesse daran, mit den Investoren und Eigentümern da zusammenzuarbeiten, um einen einheitlichen Pflegezustand und der Eastside Gallery zu erhalten.
Mauern haben es ja nun mal an sich, dass sie immer zwei Seiten haben. Wir haben die Eastside Gallery und temporär gibt es ja auch sowas wie eine Westside Gallery. Mhm. Das scheint nach 30 Jahren Einheit nicht wirklich eine Wiedervereinigung stattgefunden zu haben, möchte ich vermuten.
Ja, die Rückseite der Eastside Gallery wird immer wieder verwendet für Graffitis. Menschen, die aus der ganzen Welt kommen, hinterlassen dort auch ihre eigenen Botschaften.
Aber es gibt auch Kunstprojekte da.
Es gab auch in der Vergangenheit Kunstprojekte dort. Wir haben jetzt seit November letzten Jahres einen Abschnitt der Rückseite der Eastside Gallery geweist, ein kleiner Abschnitt, der zeigen soll, dass es einen Grenzstreifen gab. Historisch gesehen war die Rückseite der Eastside Gallery bis 1989 weiß, weil Flüchtende im Grenzstreifen besser zu sehen sein sollten. Deswegen gab es diesen weißen Anstrich und in anderen Bereichen auf der Rückseite gibt es weiterhin Menschen, die ihre Botschaften hinterlassen, die manchmal auch einfach ich war hier machen und hinschreiben und gleichzeitig ist die Eastside Gallery nach wie vor ein Ort für viele politische Graffitis zum Thema Hongkong, Proteste zu Rassismus und so weiter. Also die gesellschaftlichen Debatten, die in der Öffentlichkeit stattfinden, die findet man an der Eastside Gallery in der Regel wieder.
Anna von Arnim Rosenthal war das von der Stiftung Berliner Mauer im Gespräch mit unserem Kollegen Ulrich Biermann. Und Mike, sag doch nochmal, was jetzt am Samstag geplant ist.
Also Samstag ab 15 Uhr in unserem Corso Spezial, da geht's zum 30 Jahren Einheit quasi thematisch. Der Fokus, den legen wir auf Punkrock, Independent, New Wave Bands aus der DDR, so, die gewirkt haben in den 80er Jahren zwischen 80 und 89 bis zur Wende.
Ja, das und auch alles Weitere von Corso finden Sie in der DLF Audiothek App, die ist kostenfrei und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Kolja Unger und
Mike Herbstreuth sagen Tschüss, machen Sie es gut.
Corso. Kunst und Pop.